Lebenshilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich. Grüß Gott an diesem Montagvormittag. Ich begrüße alle Zuhörer von Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol. Am Mikrofon spricht Irene Heher. Wir beginnen heute mit einer neuen Schwerpunktwoche rund um das Thema Erwartung. Gestern sind wir in die Adventszeit eingetreten. Das ist eine Zeit des Wartens auf und Erwartens des Kommens Christi. Doch nicht nur in dieser besonderen Zeit, sondern generell besteht wohl unser Leben aus dem Warten auf und Erwarten von Dingen, Personen, Ereignissen, Veränderungen und besonders auch Verbesserungen. Manche dieser Erwartungen sind realistisch, andere wiederum unrealistisch. Dr. Reinhard Pichler möchte Ihnen in der heutigen Lebenshilfesendung Hilfestellung geben, mit Ihren Erwartungen umzugehen und wie Sie sich das Leben leichter machen können. Dr. Reinhard Pichler ist Theologe und Psychotherapeut und ich darf ihm nun das Wort übergeben. Einen schönen Montagvormittag.
Ja, auch von mir einen schönen Vormittag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich, dass wir wieder eine Stunde gemeinsam verbringen zu einem ganz wichtigen Thema, das uns alle ein Leben lang begleitet. Warum begleitet uns das so sehr? Weil wir einfach Menschen sind, die Ziele haben, weil wir Menschen sind, die etwas wollen in unserem Leben und weil wir Menschen sind, die ganz bewusst auch was Gutes in ihrem Leben wollen. Und wenn ich was Gutes in meinem Leben haben möchte und wenn ich was Gutes für mein ganzes Leben versuche zu erreichen, dann muss ich Erwartungen haben. Ein Mensch, der keine Erwartungen hat, der sich nichts mehr vom Leben erwartet, ist oft depressiv und oft selbstmordgefährdet sogar, weil er nichts mehr vom Leben will. Und daher, bitte haben Sie noch Erwartungen. Wenn Sie merken, ich erwarte nichts mehr vom Leben, ich erwarte nichts mehr von meinen nächsten Lieben, die um mich herum sind. Ich erwarte von der Welt nichts mehr, ich erwarte von Gott nichts mehr, ich erwarte von mir selbst nichts mehr. Eigentlich kann mir alles gestohlen bleiben. Das ist wirklich ein gefährlicher Zustand, wo Sie wahrscheinlich selbstmordgefährdet sind. Und dagegen kann man was tun. Einerseits medikamentös, andererseits durch Gespräche, durch Gebete, aber man kann diesen Zustand so nicht stehen lassen. Solange ich lebe, habe ich Erwartungen. Bis zum letzten Atemzug habe ich noch die Erwartung, dass ich jetzt bald das Angesicht Jesu sehen werde und dass er mich liebend empfängt und mich gütig anschaut. Das sind alles gute Erwartungen. Es gibt aber natürlich auch schlechte Erwartungen, das nennt man dann eben Ängste. Und über die Ängste können wir vielleicht dann nachher sprechen, wenn Sie anrufen. Aber eigentlich möchte ich zuerst mal ganz allgemein noch über meine Erwartungen insgesamt reden. Und spüren Sie in sich nach, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was haben Sie in den letzten Tagen für Erwartungen gehabt, die enttäuscht wurden? Ich nehme an, da wird es einige geben. Sie haben gehofft, dass sich das noch rechtzeitig ausgeht, dann ist es nicht mehr ausgegangen und Sie mussten das dann korrigieren. Sie haben verschiedene andere Dinge vielleicht geplant und das ging dann nicht. Sie haben erwartet von Ihrem Mann oder von Ihren Kindern oder von Ihren Eltern oder von den Arbeitskollegen, dass das erledigt wird, es ist nicht erledigt worden. Also es gibt immer wieder enttäuschte Erwartungen. Und diese enttäuschten Erwartungen sind ganz wichtig für uns, weil wir dadurch flexibel bleiben. Wenn alles nur so funktionieren würde, wie wir es uns erwarten und wir nie korrigieren müssten, dann sind wir, wenn einmal eine Erwartung nicht eintrifft, überfordert, wissen nicht, was wir tun sollen und kennen uns gar nicht aus. Deshalb ist es gut, dass unsere Erwartungen auch enttäuscht werden. Warum ist es noch gut, dass unsere Erwartungen enttäuscht werden? Weil wir sonst immer mehr in diesen Perfektionismus verfallen, dass alles, was wir uns einbilden, auch in Erfüllung gehen muss. Und das Gegenteil ist der Fall. Es gibt viele Dinge, die einfach unrealistische Erwartungen sind. Diese unrealistischen Erwartungen dürfen gar nicht in Erfüllung gehen, weil wenn die in Erfüllung gehen würden, hätten wir wirklich das Problem, dass wir glauben, alles, was wir wollen, funktioniert und alles, was wir uns erwarten, geht gleich und wir werden dadurch dann ungeduldig, hochmütig, unbeherrscht, sogar aggressiv, können uns gar nicht mehr in den anderen hineinversetzen und dieses in den anderen hineinversetzen führt dann schon zum nächsten Punkt, wo es nämlich darum geht, die Erwartungen von mir müssen auch mit den Erwartungen von anderen zusammenstimmen. Also ich kann erwarten, dass ich heute zum Mittag ein 7-gängiges Mittagsmenü bekomme, aber meine Frau sagt, ich mache heute was Einfaches, heute gibt es Nudeln mit Soße, weil ich habe keine Zeit zum Kochen. Wenn ich jetzt mit der Erwartung komme, dass ein festlich gedeckter Tisch ist am Montagvormittag in der ersten Adventswoche und ich ein 7-gängiges Menü bekomme und ich kriege nur Nudeln mit Soße, bin ich enttäuscht und sie wundert sich, warum ich enttäuscht bin, weil für sie ist es ein ganz normaler Montag. Und da ist es einfach halt ganz normal. Und da gibt es nichts Besonderes. Also warum dann jetzt was Besonderes kochen? Also die Erwartungen müssen noch abgestimmt sein. Und diese Abstimmungen, die brauchen oft Mühe. Die sind oft nicht so einfach. Beim Mittagessen jetzt kann ich enttäuscht sein, dass ich keine 7 Gänge bekomme und meine Frau kann sich wundern, warum ich das unbedingt will. Oder ich kann sagen, also mindestens Suppe, Hauptspeise und Nachspeise, unter dem geht nichts. Das ist meine Mindesterwartung. Und dann ist meine Frau enttäuscht, weil dann muss sie mehr kochen, als was sie gedacht hätte. Da gibt es dann halt Abstimmungen. Aber diese widersprüchlichen Erwartungen, die können wirklich ein schwieriges Thema werden, was uns sehr belastet. Also widersprüchliche Erwartungen, gerade jetzt in Beziehungsfragen, können enorm zu Spannungen führen und können auch zu Streit führen, weil ich das zum Beispiel jetzt eh schon x-mal besprochen habe, dass man die Zahnpaste und die Zahnbürste dorthin legen und nicht dorthin und mein Partner tut das nicht oder die Kinder halten sich nicht dran, obwohl man es ihnen schon 100-mal erklärt hat. Es gibt keine Ordnung und keine Sauberkeit und ich halte es nicht aus, dass es keine Ordnung und Sauberkeit im Bad gibt und dass das immer nicht klappt mit der Zahnpaste. Und dann kann ich an meiner Erwartung fast zerbrechen, weil ich nicht bereit bin, meine Erwartungen runterzuschrauben. Die Erwartung ist eben, dass alles wunderbar klappt, alles perfekt klappt und wenn das die anderen nicht tun, wäre ich gleich verwirrt und unrund, verärgert und weiß nicht, was ich tun soll. Oft wäre ich dann aggressiv vielleicht oder depressiv. Jedenfalls finde ich keinen Ausweg aus meinen fixen Erwartungen. Sie merken schon, Perfektionisten sind ja besonders gefährdet, aber auch Narzissten, die glauben, alles muss sich immer um sie drehen, ähnlich. Aber auch Menschen, die mit Macht versuchen, Dinge durchzusetzen, also Führungspersonen, die oft eher auch narzisstisch sind, die erwarten, dass wenn sie was anschaffen, alles sofort getan wird und die dann verwundert sind, dass nicht alles gleich springt und hüpft, zum Beispiel im privaten Bereich, so wie es halt im beruflichen Bereich sehr wohl sein muss. Ja? Oder die Hausfrau zu Hause, die hat alles hat das Kommando zu Hause, alles tanzt, auch jetzt da nach ihrer Pfeife, möchte ich jetzt nicht sagen, aber zumindest geht auf ihr Kommando, ist auch schon ziemlich ernst Und wenn das mal nicht funktioniert, dann ist die Erwartung von der Hausfrau so, dass da irgendwas nicht funktioniert. Und die wird dann sich bemühen, dass dann sofort wieder alle das tun, was sie sagt, weil sonst gibt es keine Ordnung im Haus. Das macht es dann oft schwierig für die anderen Mitbewohner und für die Familienangehörigen, weil sie wissen, die Erwartungen von der Mama oder von der Ehefrau müssen erfüllt werden, ansonsten hängt der Haussegen schief. Und da wäre eine große Hilfe, das werde ich dann im zweiten Teil dann auch sagen, eine große Hilfe, wie komme ich von fixen Erwartungen los? Weil oft leide ich es selber an meinen fixen Vorstellungen. Die Erwartungen sind bei vielen Menschen unbewusst, sind sich gar nicht bewusst, dass sie das und das so fix erwarten und das so und das so fix alles brauchen, sondern die meisten setzen es als selbstverständlich voraus und sind dann erst verwundert, wenn der andere das nicht mitvollziehen kann. Es gibt übrigens auch eingespielte Familiensysteme oder auch berufliche Systeme, wo die Erwartungen unausgesprochen seit Jahren ganz gleich sind und wo es gar keiner Diskussion mehr bedarf, dass eben die Zahnpaste rechts liegt und die Zahnbürste links und dass jeden Tag ein Mittagessen, nämlich ein dreigängiges am Tisch steht und dass es etwas absolut Seltenes ist, wenn es nur einen Gang gibt. Ja? Ist aber auch was Seltenes, dass es sieben Gänge gibt. Aber drei ist so quasi fix und da wird gar nicht mehr diskutiert. Und die Hausfrau muss sich schon entschuldigen oder die Köchin, wenn es nur zwei Gänge gibt. Ich habe vergessen, eine Nachspeise einzukaufen. Oder die Suppe essen wir heute nicht, weil es so heiß ist. Oder im Sommer. Oder wie auch immer. Ja? Also da gibt es schon fast Entschuldigungen, die gar keine Entschuldigung brauchen, sondern nur eine Erklärung, damit der andere, der diese unbewussten, fixen Erwartungen schon mitbringt in den Alltag, einfach informiert ist und sich dann nicht wundert. Es gibt ganz viele nonverbale Alltagszeichen, ja, wo von fixen Erwartungen ausgegangen wird. Also wenn alles, was üblich ist, alles, was sich in den Alltag einfach so als selbstverständlich eingefügt hat. Das sind auch gute Dinge, ja? Das sind auch gute Erwartungen, dass ich, wenn ich am Abend nach Hause komme, von den Kindern und von meiner Frau begrüßt werde und nicht jeder in seinem überall bleibt und nicht einmal Hallo sagt. Ja? Und wenn ich gar nicht mehr diese Erwartung habe, dass man begrüßt, wenn man nach Hause kommt, dann tut es gut, einmal solche Erwartungen auch wieder zu hinterfragen, zu ändern und zu sagen, es wäre aber wichtig, dass man sich begrüßt, wenn man nach Hause kommt. Weil viele, viele gute Gewohnheiten, die auch zu Recht dahinter Erwartungen stehen, gehen oft verloren im Laufe der Zeit, weil auch das gesellschaftliche Miteinander geringer wird und dann gewöhnen sich die Jüngeren Dinge ab, grüßen nicht mehr oder sind einfach nicht mehr so aufmerksam. Und da geht es dann wieder darum, in der Erziehung, aber auch beim Paar, das wieder zu erneuern, diese Erwartungen in Erinnerung zu rufen und zu sagen, du, das wäre mir wichtig. Und dann sagt der Partner oder die Kinder, aha, gut, hab's gehört, werde ich wieder machen. Ja? Und sowas muss man öfter wiederholen, damit diese fixen, unbewussten Erwartungen selbstverständlich werden. Ne? Jetzt habe ich diese unbewussten Erwartungen gesagt und dann gibt es auch bewusste Erwartungen. Und die bewussten Erwartungen sind vor allem, wenn ich mir was überlege, wenn mir etwas wichtig geworden ist, wenn ich versuche, etwas umzusetzen, was mir vielleicht eh schwerfällt, also wenn ich mich für etwas motivieren muss. Also ein Beispiel, ich muss heute noch einen Brief schreiben oder ein Mail schreiben und die Erwartung ist natürlich, dass ich das gut schreibe, weil der mich das schreibt, der ist mir wichtig und da möchte ich nicht irgendwas schreiben, da möchte ich schon mich hinsetzen und das eingehende schreiben, nicht nur drei Zeilen, sondern schon auch ein bisschen was von mir erzählen. Und die Erwartung ist, dass es gut werden muss. Ja? Und das ist eine bewusste Erwartung. Ich bin mir im Klaren, dass ich mich dazu konzentrieren muss, dass ich mich da in Ruhe hinsetzen muss. Und dann gelingt es nicht. Ja? Und dann wäre ich über mich ärgerlich, weil ich nicht so schreiben kann, wie ich gern schreiben will. Und dann bin ich richtig verärgert über mich und wäre missmutig. Und am Schluss ist es dann so, dass ich gar keine Lust mehr habe, E-Mail zu schreiben. Warum? Oder einen Brief zu schreiben. Warum? Weil nämlich meine Erwartung ist, das muss gut funktionieren, das muss jetzt super gelingen, das muss perfekt sein wieder. Und auch hier geht es darum, rauszukommen aus dieser Erwartungshaltung, das werde ich jetzt dann im zweiten Teil auch noch dann genauer ausführen, dass ich bereit werde, Erwartungen auch zu ändern oder überhaupt fallen zu lassen, weil sonst tue ich mir sehr schwer mit dem Alltagsleben in der Bewältigung. Ich darf jetzt der Dicherin um ein paar Takte Musik bitten und lade sie ein bisschen zu überlegen, was sind so meine unbewussten Erwartungen und was sind schon fixe Erwartungen, die ich habe, die mir auch bewusst sind, die ich aber gar nicht bereit bin zu ändern.
Geschaltet zur Sendung Lebenshilfe. Wir haben heute mit einer neuen Schwerpunktwoche begonnen, rund um das Thema Erwartung. Den ersten Teil oder die erste Sendung hat Dr. Reinhard Bichler übernommen und ich darf ihm nun wieder das Wort übergeben.
Ja, wie komme ich jetzt von fixen Erwartungen runter, die ich mal ganz fix vorgenommen habe und wo ich furchtbar enttäuscht bin, wenn ich es nicht umsetzen kann? Das eine ist, ich frage mich, warum ist es mir so wichtig? Also wenn mein Ehemann immer in der Früh die Zeitung liest und ich erwarte mir ganz fix und auch ganz bewusst, dass ich mit ihm in der Früh reden mag und er liest aber stur die Zeitung und wenn ich sage, hey, könnten wir ein paar Worte reden, sagt er nein, lass mich in Ruhe, ich lese gerade die Zeitung, dann kann ich es ansprechen. Du, ich möchte es gern, dass wir miteinander reden. Und wenn er aber sich sicher ist, er will das nicht und ist auch nicht bereit dazu, dann kann ich da nichts ändern, kann ich das nur mal stehen lassen, weil sonst gibt es nur Streit. Ich kann meine Erwartung dahingehend ändern, dass ich sage, du, ich lasse dich gerne in Ruhe Zeitung lesen, wann hast du sonst Zeit, dass wir miteinander reden, weil ich mag mit dir reden. Mir ist es wichtig, dass wir im Gespräch sind. Und dann sagt er vielleicht, keine Ahnung, wenn ich mit der Zeitung fertig bin, dann können wir gerne plaudern und dann erzähle ich dir, was es Neues gibt in der Welt, was ich gerade gelesen habe. Und so kann ich die Erwartungen anpassen und bin
bin dadurch viel, viel entspannter und viel freier. Ein zweiter wichtiger Punkt, den ich mit Ihnen gern besprechen möchte, ist, was ist, wenn Sie gar keine Erwartungen mehr ans Leben haben? Ja? Wenn man auch als Christ keine Erwartungen mehr haben darf, weil man soll sich ja nichts erwarten als guter Christ und soll das annehmen, was kommt. Also so nach dem Motto Hände falten, Goschen halten, ist jetzt ein bisschen ein harter Satz, ist, wenn man ihn richtig versteht, eine tiefe Wahrheit. Allerdings, wenn ich nur noch depressiv nichts mehr erwarte und mir total frustriert bin vom Leben und enttäuscht bin, dann ist es die Frage, ob das auch so gemeint war, ja, auch von Gott her so gemeint war, dass ich mir gar nichts mehr erwarten soll. Wenn Sie zu dieser Gruppe gehören, dass Sie einfach so enttäuscht sind, dass sie sich nichts mehr vom Leben erwarten, dann geht es wirklich darum, zu überlegen, was kann ich mir denn noch realistisch erwarten? Also wenn ich beispielsweise jetzt mein ganzes Leben lang alleine gelebt habe und ich bin schon 70, kann ich mir dann noch erwarten, einen Ehepartner zu finden? Ja, warum nicht? Ich kann immer noch jemand finden, wenn ich dafür offen bin und wenn ich jemand anderen finde. Die Frage ist nur, wie gehe ich es an und wie finde ich den Richtigen? Oder ich sage so, also diese Erwartung habe ich abgeschlossen, ich bin froh, dass ich niemand gefunden habe, jetzt habe ich ein Leben lang so gelebt, es ist okay so, ich habe viele Freunde und ich schließe mit der Erwartung ab, einen Partner zu finden. Und bin aber dann auch innerlich zufrieden. Wenn ich nicht zufrieden bin, wenn die Erwartung wieder hochkommt, das gibt's ja nicht, ich möchte jemanden finden, mit dem ich mein Leben gemeinsam leben kann und teilen kann, ja, dann liegt's an mir, die Erwartungen so anzupassen, dass ich jemanden finde. Und es kann zum Beispiel sein, dass ich ihn als Österreicher keine Österreicherin finde, aber ich finde eine ganz tolle Ungarin. Und bin total zufrieden, dass ich jetzt die Ungarin gefunden habe. Oder ich finde niemand in Gebetskreisen oder in anderen Möglichkeiten, wo ich eben Leute treffe. Aber ich finde über christliche Partnerbörsen oder auch über nicht-christliche Partnerbörsen, wo ich sage, dass ich Christ bin und dass ich deshalb nur einen Christen mag, also mit jemandem Christen zusammenleben mag, finde ich dann jemand. Also wie kann ich die Erwartungen so anpassen, dass ich zufrieden bin und dass ich merke, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht genau das erreicht, was ich wollte, aber ich habe was Ähnliches erreicht und das ist für mich auch in Ordnung. Oder wenn ich jetzt Skifahren gehen möchte und es gibt keinen Schnee und ich kann mir nicht leisten, irgendwo hinzufahren, wo es Schnee gibt, dann ändere ich die Erwartung und sage, gut, dann gehe ich halt wandern im Winterwald, ja, wo es halt keinen Schnee gibt. Macht auch nichts, ich muss ja nicht Skifahren. Also was anders ist, wenn ich sage, na, ich will nicht Skifahren, ich will nicht wandern, ich will überhaupt niemanden sehen, mir reicht's, dann bin ich depressiv. Und dann geht's darum, aus der Depression rauszukommen und sich realistische Erwartungen mit meiner depressiven Grundstimmung zu suchen, wo das Glas immer halb leer und nie halb voll ist. Dann geht's darum zu sagen, na, immerhin, es ist immerhin halb leer, sind wir froh. Und es ist nicht ganz leer. Ich kann natürlich dann auch mich weiterentwickeln und kann sehen, dass das Glas sogar halb voll ist. Und dann entwickelt sich noch viel mehr, weil dann kann ich positiv in die Welt schauen. Liegt auch oft an mir. Oder wenn Sie Angst haben, wenn Sie voller Ängste sind ja negative Erwartungen, es geht alles schief und das funktioniert nicht und Hilfe, ich schaffe das nicht und um Gottes Willen. Ja. Die Ängste werden dann immer stärker, werden bis hin zu Paniken oder können sogar auch gefrorene Ängste werden, das sind dann Zwänge. Und ein Tipp, wie Sie mit der Angst umgehen können, Sie können sagen, ich habe keine Angst vor der Angst, weil Jesus ist bei mir. Und wenn ich keine Angst vor der Angst habe, weil Jesus bei mir ist, kann ich ruhig sein. Das kann ich mir ganz logisch überlegen. Und dann kommt auch gar nicht dieses ungute emotionale Gefühl, der flaue Gefühl im Magen oder die Anspannung um die Herzgegend oder das Schwitzen oder das schnellere Atmen oder der höhere Puls, kommt dann gar nicht. Weil ich nämlich sage, ich erwarte mir, dass alles gut geht. Ich sage es mit dem Hirn, ich sage es nicht mit dem Gefühl. Und mit dem Gefühl sage ich, um Gottes Willen, es geht alles schief und es ist alles entsetzlich und ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. Und furchtbar, ich bin krank und ich schaffe das nicht und ich werde bald sterben. Das ist eine frei flottierende Angst, wie man das dazu sagt. Und das Gegenteil ist eine innerliche Ruhe, eine innerlich feste Überzeugung, dass ich stärker bin als die Angst. Oder ich, Jesus und ich sind stärker als die Angst, die ich in mir jetzt gar nicht spüren brauche, weil sie nämlich nicht da ist. Weil mit Jesus spüre ich die Angst gar nicht. Und wenn ich sie spüre, kann ich sagen, na, die ist mir jetzt nicht wichtig, die Angst. Ich will die jetzt gar nicht spüren. Ich lasse die Erwartung, die negative Erwartung, dass da jetzt Angst kommt, los und vertraue, dass es gut geht. Oder anderes Beispiel, ich bin einfach so enttäuscht vom Leben, dass auch vom Gott, dass ich eigentlich auf Gott böse bin, weil er mir nicht das gegeben hat, was ich mir erhofft habe und erwartet habe. Ich bin jetzt krank. Und eigentlich hadere ich mit Gott, weil er mich krank hat werden lassen. Weil meine Erwartung ist, dass ich gesund wäre und ich wäre nicht gesund. Dann geht es einfach darum, einmal zu beichten, dass ich auf Gott böse bin. Dass ich ihm vorwerfe, dass er kein guter Gott ist und dass er schlechte Entscheidungen getroffen hat, weil er mich krank hat werden lassen. Und der richtige Weg wäre, zu vertrauen, dass es einen tiefen Sinn hat, warum das jetzt so geworden ist, dass er mir es vielleicht erst im Himmel zeigen wird, warum es so war, und dass es meine Aufgabe ist, die 4 Schritte durchzugehen, das Leiden, die Krankheit, die falschen Erwartungen auszuhalten, ändern kann ich es nicht, dann in einem zweiten Schritt sie anzunehmen, wie ich immer sage, mit diesem passiven Fiat, wie die Mutter Gottes gebetet hat und der Erzengel Gabriel ist hereingerauscht, da erschrak sie über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Also ich darf ruhig erschrecken, ich darf ruhig überlegen, ich darf es einmal stehen lassen und darf sagen, aha, jetzt ist der Erzengel Gabriel offenbar da, aha. Und genauso geht es in ihrem Leben bei vielen Dingen, sie können es mal stehen lassen, sie können sagen, okay, jetzt bin ich krank, okay, jetzt hat sich das und das geändert, okay, das habe ich nicht erwartet. Aber ich lasse es mal stehen. Ich kämpfe nicht sofort dagegen. Die Mutter Gottes ist nicht sofort rausgerannt. Ja? Der Zacharias, der hat sich gleich beschwert, dass er jetzt da nicht gestört werden will. Ja? Und dann hat der Erzengel Gabriel gesagt, Moment, ich bin Gabriel, der Erzengel, der vor Gott steht. Ja? Und wenn ich da bin, dann hör mal bitte zu. Also mal innehalten. Mal sagen, oh, oder aha, oder wow, oder oje. Aber Hauptsache, ich bleib dran. Ich hau nicht ab. Und wenn das gelungen ist, dieses Annehmen, weil das Aha und das Oje und das Wow ist schon ein Annehmen, ist schon ein Schritt des Annehmens. Wenn das gelungen ist, braucht es unbedingt das aktive Fiat, das Zustimmen. Und das ist das tiefe Ja-Sagen, auch wenn es noch so schwer ist. Auch das Ja-Sagen zu der Krankheit jetzt. Das heißt bitte nicht, dass es gut ist, dass ich die Krankheit habe. Ich brauche nicht Gott loben und preisen für die Krankheit. Ja? Sondern das Zustimmen heißt, in der Tiefe Ja zu sagen zu dem, was Gott mir jetzt zumutet und Vertrauen, dass er mit mir durchgeht durch diese Not. Das ist das Wesentliche. Und wenn ich diese 3 Schritte geschafft habe, aushalten, annehmen, passives Fiat, zustimmen, aktives Fiat, dann kann ich mich versöhnen mit meinem Leben, mit Gott, mit mir selber, mit dem Nächsten, meinem Allernächsten und mit meinem Übernächsten. Und das ist so ein Königsweg, wie ich Erwartungen auch relativieren kann, wie ich Erwartungen auch, wenn ich sie zu wenig habe oder zu viel habe, wieder in ein gutes Maß bringen kann. Ja, ich freue mich, wenn Sie jetzt anrufen, wenn wir ins Gespräch kommen und ich darf dich bitten, Irene, um die Bekanntgabe der Telefonnummer.
Ja, jetzt ist wieder Zeit anzurufen. Die Leitungen sind nun frei. Die Telefonnummer lautet 01 710 6016. Außerhalb von Österreich, zum Beispiel aus Südtirol, mit der Vorwahl 0043, dann die 1 710 60 16. Anrufer haben sich gemeldet. Ich darf begrüßen Frau Rosa aus Niederösterreich. Grüß Gott.
Grüß Gott, das ist Frau Rosa. Ich hätte eine Frage an den Herrn Bichler. Sie, ja? Was Sie gesagt haben vom Aushalten. Was sollte man tun, wenn ein Ehepartner überhaupt zu keinem Gespräch bereit ist? Und wie Sie gesagt haben, das Kraus halt einfach über die Goschen halten. Und wenn man versucht, ab und zu sprechen über Probleme und ist gelegentlich. Er ist nicht beängstigt. Ja, also alles an. Oder wenn wir beim Frühstück sitzen und er bohrt mit dem Messer in die Zähne umeinander und das Enkelkind sagt, Opa, das tut man nicht, und er sagt drauf, er darf es tun, sie darf es eh nicht tun. Und dann redet man an, dann ist er kurz beleidigt. Was kann man so tun? Was kann man da machen?
Also, Sie haben einen Mann, der eben die narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Da gibt es verschiedene Bücher, die man darüber lesen kann, was man tun kann. Und ganz kurz gesagt ist, er ist der Typ, der sehr selbstherrlich ist, der immer in allem Recht hat, der keine Kritik verträgt, weil er dann eben beleidigt ist und narzisstisch gekränkt ist. Und man kann in dieser Phase, solange er noch so selbstherrlich unterwegs ist, nur mit dem narzisstischen Wind segeln. Das heißt, man kann ihn einfach in dem unterstützen, was er will, soweit man es halt selber auch verantworten kann. Und dann ist er zufrieden, und wenn er dann zufrieden ist, fällt es ihm leichter, auch mal was Nettes zu sagen. Ja? Mit Druck oder mit Kritik erreicht man überhaupt nichts beim Narzissten jetzt in dieser Phase, weil er sofort sich zurückzieht und weil er sofort auf Angriff geht. Ja? Ja. Das ist halt schon ein altes, eingespieltes Muster bei euch. Sie werden immer depressiver und er wird immer narzisstischer. Er hat auch depressive Absturzphasen, weil er auch merkt, das ist nicht in Ordnung. Ja. Also ich würde Ihnen unbedingt eine Paartherapie empfehlen, wenn er da mitmacht. Wenn er nicht mitmacht, dann lesen Sie mal selber ein Buch oder holen Sie sich selber mal Tipps, wie Sie umgehen können. Also wir können auch gerne einmal in einem Gespräch, kann ich Ihnen gerne auch noch konkretere Hilfen sagen, wie Sie so tun können, damit er nicht in seinem Schneckenhaus verschwindet, ja? Und vom Schneckenhaus dann raushaut. Ja.
Aber wie kann man so einen Menschen rausholen? Einfach lassen.
Nein, lassen auf Dauer nicht. Am Anfang müssen Sie ihn lassen. Auf Dauer würde er sich nicht ändern sonst. Aber Sie können am Anfang ihn nur stärken. Man nennt das eben narzisstisch aufpumpen, weil sonst ist er überhaupt nicht bereit, irgendwas zu tun, ne? Vor lauter Angst. Der hat sehr viele Ängste, der ist sehr unzufrieden mit seinem Leben und ist in Wirklichkeit sehr selbst unsicher. Aber das vermittelt er nach außen nicht. Nach außen ist er extrem sicher. Und zum Beispiel
es ist auch das Problem, wir stehen vor einer Hofübergabe, er redet auch mit den Kindern nicht. Wir haben dann schon so oft beisammen gesessen und er rennt überall davon. Er sitzt da, sagt ja, und dann rennt er davon.
Genau, dann einfach mit einem, da gibt es Gott sei Dank Mediatoren von der Bauernkammer, das mit dem Mediator einfach durchziehen, weil sobald es jemand von außen gibt, ja, kann er nicht mehr so sich aufführen. Das ist ihm dann nämlich peinlich wieder. Und dann wird er das auch unterschreiben. Also das muss unbedingt ein externer Mediator sein. Ich mache auch viele Hofübergaben und das gelingt sehr gut, weil als Außenstehender kann man dann ganz nüchtern, man kann auch eben unterstützen, kann sagen, sie haben es großartig gemacht, jetzt über Jahrzehnte, vielen Dank. Der Sohn oder die Tochter übernimmt es jetzt und dann kann man das ganz ruhig, indem man ihn immer stärkt und ihn immer lobt für das, was er getan hat, so tun, dass er dann die anderen Sachen alle akzeptiert. Ja?
Mhm. Das muss man ein bisschen geschickt machen. Warum kommt das jetzt erst so durch die letzten paar Jahre? Früher hat man das überhaupt nicht, war das überhaupt kein Thema, nicht, dass er so, ja, da habe ich eigentlich so die Goschen gehalten, auf Deutsch gesagt, und habe alles da, was er gesagt hat, und dann habe ich durch meinen Beruf, habe ich gelernt, einmal Nein zu sagen, weil so viel schief gegangen ist.
Ja, dann sagen, glaube ich, kann er nicht. Richtig, sie geben sich die Antwort eh schon selbst. Ja? Also dadurch, dass sie sich geändert haben, konnte er nicht mehr damit umgehen. Ja? Und das muss er halt jetzt auch lernen. Das ist auch ganz wichtig. Und sie haben einen guten Weg gewählt. Das war die richtige Entscheidung, dass sie auch mal Nein sagen, weil sonst sind ja sie die Sklavin. Ja? Das Problem ist beim Narzissten, dass da die Ehefrau dann wirklich zur Sklavin wird. Ja? Und das ist erschütternd.
So, Queen, aber warum, dass er dann überhaupt nicht, und er überhaupt zu kein Gespräch bereit ist? Er rennt nur davon.
Oder? Ja, er hat einfach Angst, weil er nicht weiß, was er sagen soll. Weil er im Herzen weiß, es stimmt, aber er kann es nicht zugeben. Aha. Im Herzen weiß er, sie haben recht. Im Herzen weiß er, das stimmt, mit seiner Ehefrau sollte man was reden. Im Herzen weiß er, man sollte nicht mit dem Messer, wenn die Zehnt eine vorne noch dazu nicht vom Enkelkind, aber er kann es nicht zugeben. Aha. Noch nicht, aber das kann werden.
Ja, ist recht. Danke, wiederhören.
Alles Gute, viel Kraft, viel Segen.
Die nächste Anruferin ist Frau Friederike aus Wien. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich bin im Moment leider verkühlt, aber es ist mir eine Herzensangelegenheit, etwas zu fragen. Ich leide seit Monaten unter Panikattacken. Ich habe einen sehr kranken Mann, der ist zwar momentan im Spital nach einer Operation und er ist dement und hat viele, viele Leiden. Nein. Aber er segiert uns schon seit Jahrzehnten, meinen Sohn und mich, mit seiner Art. Und ich halte das einfach nicht mehr aus. Und wir haben einen Antrag für eine Pflegestufe, also für einen Pflegeplatz eigentlich gemacht. Ja. Nur er weiß es noch nicht genau. Er erfasst es nicht. Aber ich muss sagen, es hat mich so berührt, Ihr Vortrag, da ich keine Kraft mehr habe, dies alles zu ertragen, da es ja schon so lange dauert. Und jetzt möchte ich fragen, was kann ich gegen diese Panikattacken machen? Das ist so arg, ich habe so Herzrasen und es geht im Kopf und da glaube ich, ich wäre ohnmächtig. Ich habe schon mit Ärzten gesprochen und habe mich erkundigt. Jeder sagt, da kann man eigentlich nicht viel machen.
Oh ja, nein, also da kann man sehr viel machen. Also ich mache das ja tagtäglich mit vielen Patienten und das Glück ist, dass man von Panikattacken freikommen kann. Ja, das ist die gute Nachricht.
Ja.
Auf jeden Fall. Da gibt's einige Hilfen. Das können wir jetzt am Telefon jetzt nicht alles besprechen, weil das wird zu lang dauern. Es gibt Sendungen auf der Radiothek, die ich gehalten habe, über Angst und Panik, wie man davon freikommt. Gibt's ganze Sendungen dazu. Auch in der Zeit für dich Sendung, aber das können Sie alles nachhören. Aber zwei Dinge, ganz kurz. Die Angst ist dazu da, dass man durchgeht durch die Angst, dann wird sie weniger. Wenn man davor zurückschreckt, wird sie immer mehr. Ja. Das ist das eine. Und das zweite ist, man kann von Panikattacken nicht sterben. Das ist die gute Nachricht. Auch wenn man denkt, oh Gott, jetzt habe ich einen Herzinfarkt und Hilfe, Hilfe. Nein, keine Sorge, man kann davon nicht sterben. Und alles Weitere können wir entweder im persönlichen Gespräch oder wenn Sie über die Radiothek sich Dinge runterladen oder schicken
kann
lassen.
Ich leider nicht.
Sie können es bestellen. Sie können auch bestellen alte Sendungen, die, glaube ich, freundlicherweise von Hörerservice gebrannt werden. Ja? Und meine Telefonnummer kriegen Sie auch über das Hörerservice.
Aha. Es ist nur so, ich habe eine Medikamentenunverträglichkeit und bin auch kein Freund von Medikamenten.
Genau, also das gibt es auch. Das ist alles ohne Medikamente.
Ja.
Die Tipps die Sie kriegen werden und die Hilfen, die Anleitungen sind alles ohne Medikamente. Keine Sorge, sie brauchen mal eine Entlastung, weil sie extrem belastet sind durch die langjährige Pflege. Und das kriegen wir Schritt für Schritt hin. Medikamente, die angstlösend sind, das sind Benzodiazepine, die machen sowieso abhängig. Das ist sowieso nicht zu empfehlen. Naja, keine Sorge, das kriegen sie eh nicht.
Mhm. Ja, ich brauche nur Gespräche, das ist für mich ganz wichtig.
Also es gibt für Sie Hoffnung, keine Sorge.
Ja, das ist lieb.
Danke. Alles Gute, bis bald, Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Sie haben eingeschaltet zur Sendung Lebenshilfe. Das Thema der heutigen Sendung: realistische und unrealistische Erwartungen, wie ich mir das Leben leichter machen kann. Es spricht Dr. Reinhard Pichler und ich darf Sie, liebe Zuhörer, wieder einladen anzurufen. Die Telefonnummer lautet 01 710 60 16. Außerhalb von Österreich mit der Vorwahl 0043 1 710 60 16. Es hat sich wieder ein Anrufer gemeldet. Ich darf begrüßen Herrn Ludwig aus Wien. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Ja, hallo, grüß dich.
Ja, grüß dich, Reinhard. Ich möchte gerne im Zusammenhang mit den Erwartungen auch die Glaubensdimension eben des Glaubens und der Hoffnung, was ja am Beginn des Glaubensbekenntnisses eben auch gebetet wird, mit hineinbringen. Und es ist, also mir gefällt das ein Spruch sehr gut, den ich aus dem Morgenimpuls vom Pater Martin Leitgeb kenne: Solange ich atme, hoffe ich. Und die Hoffnung kann sich ja auch auf die Erlösung beziehen. Das ist mir auch eingefallen zu der Dame, die vorhin wegen der Panikattacken angerufen hat. Wenn man also bereit ist, loszulassen und auf die Erlösung oder auf den Erlöser zu vertrauen, dann kann man eigentlich nach meinem Verständnis bis zuletzt ganz einfach nicht wirklich abfallen oder nicht wirklich, oder wenn man auch darauf vertraut, man kann nicht tiefer fallen als in die liebenden Arme Gottes, dann ist da etwas da, was einem ganz einfach trägt und durch alles hindurchtragen kann, weil man ja ganz einfach im letztlich darauf vertraut, egal ob man jetzt im Irdischen oder am Ende des Lebens dann erlöst wird, aber die Erlösung ist sozusagen eine Frage der Zeit. Kann man das so sehen?
Wunderschön, danke für die wichtige Ergänzung, weil es gibt ja eben auch wirklich, wie du sagst, religiöse Erwartungen, ja. Und danke, das war ein ganz wichtiger Aspekt, den du jetzt eingebracht hast. Ja? Das gehört unbedingt bei Radio Maria dazu.
Geil.
Stimmt. Ja? Danke dir.
Alles Gute. Gute.
Danke.
Grüß dich.
Ich darf Sie wieder einladen anzurufen. Kommen Sie mit Dr. Reinhard Pichler ins Gespräch. Die Telefonnummer lautet 01 710 60 16. Die nächste Anruferin ist Frau Sabine aus Kärnten. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, bitte.
Ich habe auch eine Frage. Wie geht man eigentlich mit Menschen um, die unaufrichtig sind oder Falschheit ausüben und sich Freunde nennen?
Ja, also
wenn man gläubig ist. Also
die haben offenbar andere Interessen. Ja? Also die haben andere Interessen. Wenn die konkret jetzt sie anlügen, dann wollen die was anderes von ihnen. Ja? Oder sie wollen sie ausnützen oder sie wollen einfach halt etwas vermitteln, was nicht in ihrem Sinne ist. Und das muss man ansprechen. Es gibt aber auch Menschen, die gar nicht merken, dass sie lügen. Also auch wieder Narzissten. Narzissten, die sehen einfach die Wahrheit anders. Und das ist jetzt ein sehr spannendes Thema für Christen vor allem, weil es gibt ja auch Narzissten, die Christen sind. Und die sehen zum Beispiel, also keine Ahnung, ein narzisstischer Mann, der verheiratet ist mit jemand, schaut dauernd Frauen nach. Ja? Und das fällt der Frauen auf. Und dann sagt die Frau, wieso schaust du da und Frauen nach? Wir sind doch verheiratet und ich merke, das ist mir unangenehm und ich möchte nicht, dass du da und einer Frau nachschaust. Und dann sagt der, ich schaue doch gar nicht Frauen nach. Das, du bist falsch.
Genau, das ist der springende Punkt.
Genau, du siehst Gespenster. Und dann sagt sie, na, ich bin ja nicht blöd. Ja? Und dann sagt er, doch, du bist blöd. Ja? Und irgendwann einmal denke ich mir, aha, wahrscheinlich bin ich wirklich blöd, weil der schaut gar nicht Frauen nach. Und tatsächlich ist aber die Wahrheit die, dass er sehr wohl Frauen nachschaut, nur nimmt das gar nicht so wahr, weil er sich das angewohnt hat und das für ihn auch nicht ein Nachschauen ist, weil er jetzt da gar nicht fremdgehen will, sagen wir, sondern weil er sich einfach angewöhnt hat und dabei gar nicht sich denkt. Das ist jetzt keine Tugend, ist auch nicht gut, aber man muss dann den Narzissten insofern in Schutz nehmen, dass der wirklich eine verschobene Wahrnehmung hat. Der merkt gar nicht, dass er nachschaut und tatsächlich denkt er gar nicht jetzt an andere Frauen, sondern es ist einfach eine dumme Gewohnheit geworden.
Mhm. Und hilft das, wenn man zum Beispiel diesen Menschen, dass man zum Beispiel sagt, Gott segne dich oder ein Gebet spricht für ihn oder für sie? Oder wie verhaltet man sich wirklich?
Ja, meistens wird es nicht annehmen, ja. Also meistens wird er sich denken, was will jetzt die von mir, ja?
Also nicht vor ihm, sondern wirklich...
Still beten immer.
Immer
beten für die anderen, ja? Ja.
Das ist also klar. nicht ärgern.
Ärgern bringt nichts, ja, weil... Also zum Beispiel, man kann ja liebevoll ihm sagen, du, mir fällt auf, dass du den Frauen nachschaust. Was denkst denn du dabei? Mhm. Wenn er dann sagt nichts, dann ist es wieder... wahrscheinlich ehrlich, ja? Oder das muss man.
Und wenn man ein anderes Beispiel nimmt, wenn man zum Beispiel, na, das ist jetzt aber nicht die Wahrheit oder trag nicht zu dick auf, mit Liebe vielleicht oder mit einer Ruhe sagen, das stimmt jetzt aber nicht.
Ja, das kann man ruhig sagen. Ich würde nicht sagen, du bist falsch, sondern ich würde immer sagen, ich empfinde so. Wie ist es denn für dich?
Sehr gut, ja. Ja.
Also Ich-Botschaften heißt, ich empfinde so, wie es denn für dich. Und wenn er dann sagt, oder sie, das ist für mich ganz anders, na interessant, dass du das so siehst, ja, das ist ja ganz komisch, ja. Na dann, und man nimmt dann den anderen ab, dass er das ehrlich meint, dann war es wirklich anders.
Sehr gut. Oder vielleicht ausweichen, oder so hinterm Rücken, wenn man es hört, so hinterm Rücken reden, einfach ausweichen und vielleicht wirklich was anderes denken und das Thema gar nicht ansprechen.
Ja, also wenn man zufällig zuhört, wie jemand hinterm Rücken über mich redet, würde ich mich ganz, ganz cool dazu drehen und sagen, interessant, dass ihr da über mich sprecht, kann ich auch was beitragen.
Ja, sehr gut. Da bin ich hier am richtigen Weg.
Ja, ich glaube, Sie sind am richtigen Weg. Ja?
Super, vielen danke, Dank, schönen gut, Tag. Ja? Dankeschön, danke schön, wiederhören.
Nun habe ich Frau Angela aus Linz in der Leitung. Grüß Gott.
Hallo?
Ja, grüß Gott, Frangela.
Ja, grüß Gott, Herr Dr. Bichler. Ich bin jetzt schon 93 Jahre und ich war selber Ärztin früher. Und ich habe vor 7 Jahren so Herzrhythmusstörungen, also sehr ungute. Und da bin ich auch direkt in Panik gekommen und im Krankenhaus ist das alles untersucht und es ist schon ein bisschen eine Störung da im EKG. Ja. Aber eben. Es ist nicht gefährlich. Und da haben sie mir dann das Xanoa. Also Tom Kadin, das ist...
Ich weiß, das kenne ich, ja.
Und das kann nur dazu. Und
ja, also...
Ich habe sie dann genommen und das wirkt ja wirklich, man wird dann so gleichgültig und so. Aber ich bin jetzt draufgekommen, dass... Ich will es nicht mehr nehmen. Ich habe schon gefragt, ob man da süchtig wird. Natürlich. Was sagen denn Sie dazu?
Ja, natürlich wird man süchtig. Ist ja ein Benzodiazepin und da wird man natürlich süchtig. Und vor allem, es wirkt eigentlich nur 6 Wochen, das Xanor. Dann halbiert sich die Wirkung. Und dann kriegt man eben, braucht man immer mehr Medikamente, um dieselbe Wirkung zu erzielen. Und
ja, nein, ich will es jetzt nicht mehr nehmen, weil nächsten Tag bin ich dann oft, ich kann natürlich dann schlafen, ich habe es jetzt auch schon genommen, wenn ich nicht schlafen kann.
Nein,
ist aber also, nicht, ich möchte also von dem ich loskommen.
Ja, bitte, einfach, also...
Wie Sie erst gesagt haben, einfach hineingehen in die Panik, oder wie ist das?
Richtig, das, also, wenn, haben Sie jetzt eine Panik nach wie vor? Haben Sie Angst vor dem Herz? Vor den Herzrhythmusstörungen?
Nein, ich habe nicht mehr so Angst, aber es ist ja trotzdem sehr ungut und meistens, ich kriege das auch, wenn ich mich sehr aufregen muss.
Natürlich, wenn Sie sich aufregen müssen, kriegen Sie es auch. Also, ich würde Ihnen einfach empfehlen, dass Sie sich vor allem unter den Schutz Jesu stellen und sagen, ich bin ganz in Gottes Hände.
Ja, das ist wichtig.
In dich, also zu dir lege ich meinen Anfang und mein Ende und dann lassen Sie sich noch so wie der kleine Jesus von der Mutter Gottes auch in den Armen schaukeln. Ne? Also sich so wie der kleine Jesus hinkuscheln zur Mutter Gottes und sich schaukeln lassen. Ne?
Ja.
Und dann braucht es kein Xanor mehr normalerweise. Ja? Mhm. Weil dann sind Sie ganz geborgen im Arm der Mutter Gottes und Jesus ist auch da und der heilige Josef steht dahinter und schützt Sie auch. Mhm. Das kann man sich so bildlich vorstellen und dann schlafen Sie gleich ein.
Ja, also das kann nur niemand nehmen, gell?
Nein, niemand nehmen. Ja. Sie werden vielleicht ein paar...
Danke, dass man das gesagt hat.
Moment, Sie werden dann ein paar Entzugserscheinungen haben, ja? Weil man wird vom Benzodiazepin und vom Xanor abhängig, ja? Das heißt, werden dann...
Nein, so oft habe ich es nicht genommen.
Ach so, dann eh nicht. Mhm. Dann kein Problem, dann würde ich es wirklich eher nicht mehr nehmen und würde mich eher... bergen in Gott. Oder Sie machen zum Beispiel Entspannungsübungen. Ja? Da gibt es ja auch eine CD, die man sich bestellen kann beim Hörerservice. Ja. Ist auch,
Ich vorher schon probiert, ja.
Genau. Ja.
Naja, aber für die Kräfte werden einfach immer weniger.
Eben.
Am besten ist nur das Gehirn, aber das andere lässt es so nach.
Ja, mit 93 darfst du schon mal ein bisschen
nach. Ja, es ist einfach, ich habe schon ziemlich genug vom Leben.
Ja, aber Jesus hat mit Ihnen noch was vor, weil sonst würde er sich schon zu Ihnen holen, ne? Also zu sich holen, ne?
Ja, das wünsche ich mir so sehr.
Genau. Ja. Nein, Jesus hat noch einiges mit Ihnen vor und sobald alles erfüllt ist, holt er Sie sofort. Gott holt jeden zu seinem besten Zeitpunkt.
Ja, danke, Herr Doktor. Okay?
Alles Gute für den Segen und für die Kraft für die nächsten
Schritte. Danke vielmals. Danke, wiederhören.
Wiederhören, Frau Angela. Nun habe ich Frau Christina aus Wien in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Dr. Bichler.
Grüß Gott, bitte.
Ich habe auch eine religiöse Anregung. Und zwar habe ich durch Zufall, aber ich habe keine Zufälle, gibt es nicht, ein kleines Büchlein in die Hand bekommen von einer Schönstadtschwester. Ich weiß nicht, ob es gehört, sie soll selig oder heilig gesprochen werden oder schon sein. Und zwar von einer gewissen Emilie Engel.
Mhm.
Und da steht drinnen, dass sie als Kind immer diese Ängste und weiß ich was gehabt hat. Und der Gründer von den Schönstadtschwestern, wo sie dann eingetreten ist, hat sie von der Angst befreien können, indem er ihr über die Vorsehung Gottes gesprochen hat und sie in der Weise unterrichtet hat. Und das hat ihr so geholfen. Sie hat dann wirklich viel zu leiden gehabt in ihrem Leben. Aber diese Gedanke an die Vorsehung Gottes, das hat ihr so sehr geholfen, dass sie wirklich ein ganz ruhiger Mensch geworden ist. Also ich weiß nicht, man kann sich das sicher schlau machen, entweder im Internet oder sonst was, über Emilie Engel.
Ja,
und
schön.
Das kann auch vielen vielleicht eine Hilfe sein. Natürlich ist manchmal notwendig, einen so guten Psychotherapeuten aufzusuchen, der hilft in akuten Fällen und so weiter. Aber dieses Büchlein ist eine zusätzliche Hilfe.
Sehr schön, danke.
Anregungen und so weiter.
Danke für den wertvollen Beitrag.
Gerne.
Alles Gute ja, Ihnen, danke für den Anruf. Gell?
Einen gesegneten Advent.
Ihnen auch, Franziska. Gell? Wiederhören.
Dankeschön, Frau Christina. Ich möchte noch einmal die Leitungen freigeben. Heute in der Lebenshilfesendung geht es um die Erwartung, realistische und unrealistische Erwartungen, wie ich mir das Leben leichter machen kann. Wenn Sie nun noch eine Frage haben, dann melden Sie sich bei Dr. Reinhard Pichler. Die Telefonnummer lautet 01 710 6016. Außerhalb von Österreich mit der Vorwahl 0043, dann die 1 710 60 16. Haben sich nochmals gefühlt. Ich darf begrüßen Frau Maria aus Salzburg. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, bitte.
Ich hätte eine Frage. Meine Nichte ist verheiratet, hat drei kleine Kinder und ihr Mann ist so richtig eifersüchtig. Also ich weiß eigentlich nicht, was ihr da raten könnt.
Auf wen eifersüchtig?
Auf seine Frau. Also
Achso, er ist auf die Frau eifersüchtig, ja. Also,
ja, er kontrolliert, wie wenn ich das beim anderen bin und bei dem hat sie gequatscht und sie weiß ja einfach nicht mehr zu helfen. Wir haben ja schon gesagt, dass wir die psychologische Beratung in Anspruch nehmen, aber jetzt rufe ich einfach an, vielleicht kann ich ein paar konkrete Hinweise geben.
Also die Dame kann mich gern anrufen. Ich kann ihr da gerne ein paar konkrete Tipps geben und ist am gescheitesten, wenn ich mit ihr selber spreche. Aber drei Punkte.
Ja.
Der erste Punkt ist, den Mann einfach liebevoll begegnen, weil er ist unsicher. Also er ist ziemlich wahrscheinlich auch narzisstisch, aber er ist einfach unsicher, ist momentan überfordert, vielleicht mit den drei Kindern und hat das Gefühl. Ja, also ihm besonders liebevoll begegnen, das hilft immer mal. Ja. Mhm. Der zweite Punkt ist, sich nicht irre machen lassen. Ja. Also sie ist in Ordnung, sie macht alles richtig. Sie ist jetzt einfach unter einem stärkeren Druck. Aber da geht es einfach auch darum, diesen Druck mit der Hilfe Gottes auch auszuhalten und zu sagen, immer wieder gebetsmühlenartig fast schon, es ist alles in Ordnung, ich liebe dich und keine Sorge, alles gut, ja? Dann entspannt sich der hoffentlich auch schon. Ja? Und der dritte Punkt ist schon, wirklich auch sich Hilfe zu holen, weil das halt man auf Dauer nicht aus. Ich meine, die hat ja drei kleine Kinder und ist ja auch voll gefordert. Ja,
also, nein, sie sagt, sie hält es nicht mehr aus.
Eben, aber dann braucht es wirklich eine psychologische Unterstützung, ganz dringend, damit sie auch weiß, wie sie tun kann. Ja? Und idealerweise dann eine Paartherapie, aber meistens wird der Mann das dann nicht wollen, weil... Ja.
Weil
viele,
arbeiten
viele narzisstische Männer wollen das nicht, sondern erst, wenn sie merken, es tut sich was. Ja? Ich habe schon viele dann trotzdem in Therapie gebracht, aber das braucht vorher eine Vorbereitung durch die Frau.
Mhm. Gut.
Ja? Also keine Sorge. Und wir beten, die Hörerfamilie betet. Es hören viele zu, die beten gleich für die Familie mit den drei Kindern und mit dem Mann, der eifersüchtig ist. Und John kann sich was tun, weil Gott wirkt im Endeffekt in allem.
Ja, meine Schwestern, die beten auch fest der Mutter Gottes.
Super, machen wir alle gemeinsam. Gell?
Danke.
Fürs Gott.
Nun darf ich begrüßen Frau Caroline aus Pöchlern. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Dr. Pichler. Und bin aber ein bisschen zu spät eingeschaltet, aber ich bin gerade bei einem Satz munter geworden, sozusagen. Sie haben erwähnt, Sie haben gesagt, Zwänge sind gefrorene Ängste. Da möchte ich fragen, wie Sie das gemeint haben.
Ja, also wenn eine Angst lang besteht, nicht bearbeitet wird, immer wieder weiter besteht, dann wird aus dieser Angst irgendwann mal ein Zwang. Und dann erkennt man die Angst gar nicht mehr. Die Angst ist dann wie verschwunden, aber es bleibt ein Zwang über. Und in der Zwangsbearbeitung muss man dann genau diese Ängste wieder suchen, diese Ängste quasi, also diese Zwänge auftauen, dann kommt man zu der Angst, dann muss man die Angst bearbeiten und dann ist der Zwang und die Angst weg. Und das ist ein längerer Prozess. Also bei Zwängen braucht es immer länger in der Therapie als wie nur bei Ängsten. Ängsten sind schneller zu behandeln, außer sind sie hartnäckig und schon eine generalisierte Angststörung, aber Zwänge sind hartnäckiger als reine Ängste.
Ja, ja. Da habe ich noch eine Frage. Also ich habe eine kleine Wohnung und ich sammle sie gerne, aber das ist für mich in meinem Hirn ist es so, dass ich der Umschlagplatz bin für Sachen gegen die Verschwendungssucht. Es nimmt solche Formen an, dass ich niemanden mehr in die Wohnung hereinlassen kann. Also Besuch bekommen ist unmöglich.
Ja. Also Vermüllung, mehr. Ja?
Ja, ich will es gar nicht so nennen. Ich kann das nicht annehmen. Das ist wie, als würde, wenn auch mein Bruder sagt das schon lang, aber da fühle ich mich immer so, wie wenn er mich ganz scharf kritisieren würde und ganz scharf schimpfen.
Ja. Also Sie brauchen jemanden Zweiten, idealerweise jemand Fremden, der mit Ihnen ausmistet. Und Sie haben nur die Möglichkeit zu sagen, das brauche ich unbedingt, und zwar ganz unbedingt, und alles andere wird weggeschmissen. Das schaffen Sie aber selber nicht, weil es ist schon zu viel, Sie sind überfordert. Und jetzt geht es einfach darum, wirklich nur das, was Sie unbedingt brauchen, dürfen Sie behalten, und ein anderer hilft Ihnen, das wegzuwerfen. Das ist immer so, und es ist in Richtung Messi, es ist in Richtung, ich kann es nicht loslassen, ich habe Angst, wenn ich es loslasse, dass ich was Wichtiges loslasse und dann ärgere ich mich drüber und das kann ich nicht, das geht dann schon in Richtung Zwang. Ja? Angst dahinter ist, ich kriege zu wenig, ja? ich habe es nicht, ja? Und ich brauche es aber. Und ich brauche so viel und kriege das nicht. Ja? Das ist die tiefe Angst, die wahrscheinlich sehr frühkindlich ist. Wahrscheinlich ist in der Kindheit da irgendwas was geschehen, was ich jetzt nicht weiß, nur vermuten kann. Und da ist jetzt, da muss man im ersten Schritt wirklich jemanden bitten, der einem Ausräumen hilft. Ja? Und im zweiten Schritt muss man das dann angehen, diese furchtbare Angst, dass ich zu wenig kriege.
Naja, und ist es dann auch so, also ich wohne in einer Wohnhausanlage mit mehreren Parteien, und wenn da was zum Beispiel liegt in der Mülltonne oben auf, was ich in meinen Gedanken noch brauchen kann, ja, dann nehme ich das zu mir auf die Terrasse, liegt eine Woche in der frischen Luft und dann wasche ich es noch, wenn es zum Waschen ist, und dann trage ich es vielleicht irgendwo hin, was wer brauchen kann oder auch nicht. Aber die Sachen bleiben eigentlich letztlich bei mir in der Wohnung. Und
Also unbedingt mit Kontakt mit einem Flohmarkt aufnehmen, ja, der das alles abholt, und sie dürfen nur, also die holen alles einzeln ab quasi, ja, und packen das in Schachtel, und sie dürfen nur sagen, das bleibt unbedingt bei mir, da haben sie quasi ihre eigene Schachtel, und die anderen Sachen nehmen die alle mit, ja, und kommt auf einen Flohmarkt, kommt jemand anderen zugute, ist für einen guten Zweck. Ja. Also den nächsten Pfarrflohmarkt gleich sagen, bitte, ich brauche drei Leute, die kommen und die mir die Sachen abholen. Ja? Und dann ist es einmal erledigt und dann haben sie wieder eine leere Wohnung. Ja? Ich mache das auch oft, ich gehe auch zu Leuten und helfe ihnen Wohnung ausräumen, und die Erfahrung ist, dass die dann wirklich nachher ein neues Leben anfangen. Allein schaffen sie es nicht, weil sie das dreimal überlegen, dann vergeht die ganze Zeit. Sie haben einen ganzen Tag eine Schachtel nur geschafft und sind fix und fertig. Das geht nicht so. Das geht nicht so. Man muss jemanden anderen holen, der nicht einen Bezug zu diesen Dingen hat.
Ja. Ja, und die Welt dreht sich weiter, aber wenn das in meinen Augen eine Verschwendung ist, was ich da alles...
Ja, die Welt dreht sich weiter, genau. Und Sie sind freier. Sie sind freier, Sie brauchen da wirklich Hilfe und bitte nehmen Sie Hilfe in Anspruch und wenn Sie es selber nicht schaffen, komme ich gerne mal zu Ihnen persönlich und mit drei Leuten und helfe Ihnen. Ja.
Meinen Sie das ernst?
Meine ich ernst, habe ich schon öfter gemacht, ja. Alles Gute, gell?
Ja, danke. Dann möchte ich da in den Hintergrund schleifen, dass ich mir die Nummer geben lasse.
Ja, das Radio Maria müssen Sie nochmal anrufen, das Hörerservice, gell?
Genau.
Ja, gut. Danke vielmals. Danke.
Ja, Herrn.
Und nun noch die letzte Anruferin, Frau Helene aus Oberösterreich. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, bitte.
Ich habe eigentlich nur einen positiven Beitrag, wenn Sie den brauchen können.
Ja,
also ich war 40 gut und habe geglaubt, ich halte es nicht mehr aus. Bin dann ich habe dann eine Pflegeperson zugeteilt gekriegt und die war 5 Jahre jünger als ich und hat keinen Finger mehr rühren können, Multiple Sklerose. Die hat noch 10 Jahre gelebt, die hat in 10 Jahren nie gejammert. Und ich habe angefangen, bei ihr von Anfang an Gott zu danken, dass ich allein aufstehen kann, dass ich nicht warten muss, bis mir wer waschen kommt. Und heute bin ich 80 und ich tue das immer noch. Und mein Umfeld hat sich nicht verändert, nur ich mich. Ich bin zufrieden, glücklich und dankbar geworden.
Also vielen, vielen Dank. Sie haben jetzt den Bogen wieder geschlossen zu den Erwartungen. Danke, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Darum geht's. Das, was Sie gesagt haben.
Es wird nicht überall so einfach sein, aber es war begleitend auch ein Weg zu Gott, den ich geführt worden bin. Unglaublich.
Ja. Vergelt's Gott für das wunderschöne Zeugnis. Wunderbar.
Danke.
Ja, zufrieden und glücklich. So kann man auch Erwartungen leben. Alles gut Ihnen. Viel Segen.
Danke,
wiederher.
Bin rundum glücklich.
Danke. Fiat Gott.
Das waren nun wirklich schöne Worte zum Schluss. Vielleicht noch ein Abschiedswort von Ihnen, Herr Bichler.
Also ich kann dem nichts hinzufügen. Danke allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben. Wirklich, es ist immer so bereichernd. Wir sind eine große Hörerfamilie, wir beten füreinander und wir helfen uns gegenseitig, dass wir zum Himmel kommen und dass wir hier auf dieser Welt auch besser und leichter leben. Und dafür auch Dank an Radio Maria, dass dies ermöglicht. Alles Gute euch und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und ich bedanke mich auch wieder für Ihre Ausführungen und für die Beantwortungen der vielen Fragen. Das war die Sendung Lebenshilfe. Wir haben heute begonnen mit einer neuen Schwerpunktwoche zum Thema Erwartung. Realistische und unrealistische Erwartungen, wie ich mir das Leben leichter machen kann. Referent war Dr. Reinhard Bichler. Gerne können Sie wieder eine CD dieser Sendung bestellen bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 01 710 70 72 oder per E-Mail an die Adresse cd.dienst@radiomaria.at und im Hörerservice erfahren Sie auch Kontaktmöglichkeiten zu unserem Referenten. Wie geht es weiter in der Schwerpunktwoche? Morgen Vormittag um 10 Uhr hören Sie einen Vortrag zum Thema Im Gehen Gott näher kommen, Erfahrungen auf dem Jakobsweg. Es spricht Stefan Eigner. Ich darf mich nun von Ihnen verabschieden. Ich bedanke mich, dass Sie mit dabei waren und möchte mich auch speziell von unseren Zuhörern von Radio Maria Südtirol verabschieden. Bis zum nächsten Mal.